Marty, those look like my pills. You look and see. Tasted my sweet pickles. Those are my best ones.
They don't have to taste much. They're experts.
Okay, und? Spannend. Der Gewinner vom besten Bart ist... Ah, Patrick, komm rauf, komm rauf. Du hast gewonnen. Komm, Patrick, komm. Patrick, da komm schon. Ja, du hast es.
Nice. Aber... Oh, warte, ich muss ja... So, meinen Konkurrenten, den Blue Boy, den hier... So, ja. Guter Junge. So, bester Bart habe ich gewonnen. Das ist aber wow. Das ist aber echt. Jetzt.
Ich habe St. Patrick gemeint, den heiligen Patrick. Patrick den Heiligen gemeint, nicht dich.
Oh man, it's not nice. Oh.
Peinlich.
Ich glaube, der beste Einstieg aller Zeiten.
Ja, überhaupt.
Und weißt du, woran das liegt oder woran es vielleicht nicht liegt? Ich hatte keinen Apfel. Ich wollte eigentlich einen Apfel noch, aber den, also normalerweise esse ich den immer, aber diesmal nicht. Also.
Ausgeklügelte Referenzen auf beide Filme werden hier gesponnen, ja. Aus der Luft heraus. Hallo, willkommen zu der 17. Ausgabe, glaube ich.
17. Ausgabe schon, mein Gott, wie die Zeit doch vergeht.
Von Oscar müssen reden. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man nur alle paar 3 Monate oder 6 Monate einen Podcast aufnimmt. Wobei dieses Mal sind wir gar nicht so schlecht dran eigentlich. Wo wir versuchen, uns langsam durch die Filmgeschichte und zu marschieren zu gehen, einen Spaziergang zu wagen, wo wir einfach jeden einzelnen Film, der für den besten Film nominiert war bei den Oscars, uns anschauen und das so ein bisschen als Linse verwenden, um, naja, ein bisschen die Filmgeschichte zu verstehen, aber vor allem auch die Mechanismen, den Diskurs, die Politik hinter den Oscars und wie sich diese Geschmäcker verändern, aber vor allem wie auch welche Ideen, machtpolitischen Ideen dahinter eigentlich stehen. Und wir beide, also das heißt, hallo Patrick Marki, ja, zu meiner Rechten, der ja leider nicht gewonnen hat, den besten Bart, aber fast gewonnen hätte.
Bist du sicher? Ja, gut. Mhm.
Und ich, Sebastian Fitzklauser, wollen dies eben versuchen, indem wir diese jeweils 2 Filme gegeneinander antreten lassen. Und heute lassen wir gegeneinander antreten. Zum einen State Fair von Henry King, den eindeutig besseren Film, wo natürlich Patrick schon seine tolle Referenz zu den Schweinen gegeben hat, so nämlich Blue Boy, dem heimlichen Star des Filmes, wo sogar mehrere eine Liebesgeschichte zu dargestellt
wird. Der muss ich jetzt mal lachen.
Entfaltet in diesem, zwischen 2 Schweinen mit entsprechenden du Blue Boy. Jetzt wollte ich jetzt sagen, it's Blue Boy. Mit anderen Oscar-Filmen zu verweisen. Und der andere Film, den wir dagegen halten werden, also ich werde natürlich für State Fair einstehen, ist natürlich Lady for a Day von Frank Capra, den nun Patrick hier uns präsentieren wird. Ja, das ist... War schon schnell gegangen für eine Einleitung bei uns, würde ich sagen, oder?
Ja, tatsächlich. Aber deswegen, weil der Teil, wo ich einfach alles nochmal wiederhole und sage, der ist noch gar nicht passiert.
Also Patrick, wie funktioniert dieser Podcast eigentlich?
Ja, aber nee, gut. Bei der 17. Ausgabe kann man vielleicht auch einfach so ein bisschen voraussetzen, dass die Leute schon eine grundlegende Vertrautheit mit unserem Konzept haben.
Ja, ja. Unser gesamtes Publikum weiß schon, wie es funktioniert und entsprechend springen wir gleich einfach rein und gehen unter die Säue. Nein, ich weiß nicht. Gehen auf die Straße.
Wir gehen in die High Society, da gehen wir.
In die High Society. Oh, mit den Säuen und was. Das ist was sehr fragwürdig, ob das geht. Aber das ist natürlich passend eigentlich, wie hier gemockt wird von der High Society, wer da reinkommen darf. Natürlich würden Säue wahrscheinlich auch gemockt werden. Das ist eigentlich, sind diese beiden Filme stark miteinander verbunden. Aber wie sehr diese beiden Filme miteinander verbunden sind, werden wir gleich sehen können, wenn Patrick mal beginnen wird, uns den Film Lady for a Day von Frank Capra uns so vorzustellen. Patrick, bitte.
Ach, sehr gerne.
Hier ist das Mikrofon.
Ja, danke. danke selbst dafür diese wunderbare Einleitung. Genau. Lady for a Day von dem wunderbaren, ich wollte schon fast sagen, sagenumwobenen Frank Capra, ist Ja.
Na, ist schon passend irgendwie. Also Frank Capra ist, glaube ich, einer der ersten Regisseure, die wir jetzt bislang hatten, die wirklich sich eingenistet haben in unser allgemeines Consciousness. Und es gibt ja sogar Wörter wie Capra-esque und dergleichen, die ja wirklich schon eine Bedeutung haben. Also ich würde sagen, Wurm ist bei ihm tatsächlich nicht ganz so falsch. Und ich glaube, das ist so der erste Regisseur, der wie ich das für sich beanspruchen kann von all den Regisseuren, die wir bis jetzt gehabt haben in unserer Runde.
Von denen, die wir bisher hatten, ja. Ich meine, ob, naja. Keine Ahnung, wenn du auf den Bürgersteig gehst und Leute fragst, sagt ihnen der Name Frank Capra was, würde ich tatsächlich anzweifeln, dass das heutzutage noch der Fall ist, aber definitiv unter Cineasten und Liebhabern, das ist genau das Publikum, an das sich dieser Podcast richtet, bekannt, ja. So, also von niemand Geringerem als Herrn Capra persönlich stammt dieser Film, beziehungsweise die Regie. Ursprünglich basiert das Ganze auf einer Kurzgeschichte, Madame la Gimp, la Jean. Und es geht um, ja, eben genau diese Dame, die in diesem Film aber anders heißt, die Apple Annie. Und sie ist eine ältere Dame, die ihren Alltag damit bestreitet. Und damit eröffnet auch der Film, dass sie am Broadway, also in New York, wo sie natürlich sehr viele Menschen kennt, aber durch die Straßen streift und ihre Äpfel an den Mann und auch die eine oder andere Frau bringt. Und nicht nur das tut sie, sie hat auch eine wohlhabende oder vermutlich wohlhabende Tochter in Spanien, die auch dort mit einem Grafen vermählt ist. Und ihre Tochter weiß aber nicht, dass ihre Mutter in New York durch die Straßen streunt und eigentlich...
Verlobt. Nicht vermählt.
Ich habe verlobt gesagt oder ich wollte verlobt sagen. Vermählt, das, das kommt vielleicht irgendwann später, vielleicht auch nicht, aber zu dem Zeitpunkt verlobt.
Sorry, ja, tatsächlich.
Ja, genau. Ja, jedenfalls weiß sie nicht, dass ihre Mutter eigentlich eine in Armut lebende Alkoholikerin, Fragezeichen, ist, denn die Mutter schreibt immer auf Briefpapier von einem sehr luxuriösen Hotel in New York, wo sie eben einen Portier kennt, der da Papier für sie rausschmuggelt und auch noch das ein oder andere aus den Zimmern immer klaut. Und von diesem Briefpapier, ja, schreibt Apple Annie ihrer Tochter und, ja, hält eine Fassade, eine wunderbare Fassade ihres Lebens aufrecht, in der sie mit der High Society diniert und von Party zu Party tänzelt und einfach das Leben der Reichen und Schönen lebt. Als ihre Tochter ihr aber zurückschreibt, oh, ich komme dich besuchen, gemeinsam mit meinem Verlobten, nicht Vermählten, dem Graf so und so, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, dessen Vater möchte nämlich sich ein Bild von meiner Familie machen und schauen, ob ich wirklich aus guter Herkunft stamme, fällt Apple Annie natürlich aus allen Wolken und weiß nicht, was sie tun soll. Sie beginnt zu verzweifeln. Aus dieser Verzweiflung gibt es eine Person eventuell, die ihr raushelfen könnte, nämlich Dave the Dude von Warren William gespielt. Ein Mensch, der selbst sich zu den Reichen und Schönen zielen kann und den ein oder anderen erfolgreichen Vertrag unter Dach und Fach gebracht hat, aber das immer nur tun kann, wenn er erfolgreich einen Apfel von Apple Annie vorher gegessen hat und deswegen so eine bestimmte Verbundenheit zu ihr verspürt. Und stellt sich die Frage, wird er ein Herz haben und Apple Annie aus dieser misslichen Lage heraushelfen können und vielleicht einen Schein des Prunks aufrechterhalten können, damit der verlobte Graf von Apple Annies Tochter sich zufriedenstellen lässt? Oder geht das doch den Bach herunter und wird eine fürchterliche Tragödie? Um das herauszufinden, müsst ihr euch den 96-minütigen Film, der von den beiden, die heute dargestellt werden, eindeutig der bessere ist, ansehen. Ja. Genau, soviel zu meinem Film. Dein Film ist eigentlich, lass mich vorwegnehmen, Oktoberfest. Ja, also ist tatsächlich ein gelungener Anlass, dass wir diesen Film jetzt gerade besprechen, weil Oktoberfest jetzt gerade stattfindet, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr, liebe Zuhörer, Zuhörer, das hört, wird es wahrscheinlich gerade vorüber sein. Aber im Prinzip, Oktoberfest trifft Amerikaner in den 1930er an der USA. Handelt einfach nur davon, wie eine Familie auf der Stage her ist und da ein bisschen Spaß hat und ja, vielleicht die eine oder andere Sau dabei ist und vielleicht ein bisschen zu viel Apple Brandy auch noch ein bisschen lustig ist. Ja, also da geht es gar nicht so um gesellschaftskritische Themen und verschiedene soziale Klassen und da wird hier also der Spaß groß geschrieben, vielmehr aber auch nicht. Habe ich doch richtig beschrieben, oder? Selbst da.
der Vergleich mit Oktoberfest ist gar nicht so untreffend, weil natürlich in beiden Fällen das State Fair, also auch das Oktoberfest, so einen Mikrokosmos zeigen, einen gesellschaftlichen, und sich dort natürlich viele Sachen ereignen können, die irgendwie zentrale Motive von gesellschaftlichen Kunststrukturen und Mythen geben können oder nationalen Mythen geben könnten. Also zum einen, so Oktoberfest, klammern wir mal hier an der Stelle wieder aus. Aber zum anderen gehen wir lieber zum State Fair, wo wir doch sagen können, das, aber das ist spannend eigentlich, wenn die beiden Filme nebeneinander stellen, weil natürlich können wir sagen, die beiden Filme haben ein bisschen, wir versuchen natürlich immer so ein bisschen Filme zu finden, die irgendwie zusammenpassen, aber wie sehr sie aufeinander passen und miteinander interagieren, das fällt uns dann erst auf, wenn sie miteinander geschaut werden oder nebeneinander geschaut werden. Und das ist tatsächlich durchaus interessant. Also ich finde, in beiden Filmen geht es halt genau darum, so ursamkeitliche Grundmythen darzulegen, die aber ganz auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Wir haben halt dieses klassische Bild bei Capra, dieses Capra-eske, wo wir eben versuchen grundsätzlich zu schauen, was ist eigentlich die USA, was das heißt das überhaupt, vor allem in einem Zeitpunkt der Depression, der Great Depression. Und zum anderen haben wir in State Fair halt dieses klassische Amerikaner, diese Idee, dieses mythologische Ansuchen des ursamkanischen Raumes und vor allem des ruralen ursamkanischen Raumes. Das heißt, in beiden Filmen werden die Grundprinzipien der ursamkanischen Natur versucht zu eruieren, nur halt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und wir können doch sagen, dass State Fair hier mit einem Hintergrund von Philip Strongs Buch vielleicht mehr in den, ja, ins Fairy Tale schaut, also State Fairy Tale vielleicht eher, aber auf jeden Fall mehr schaut, was es heißt, die ursamkanische Seele zu ergründen, oder das möchte sie halt zumindest. Und wie eigentlich das Rurale hier im Zentrum steht. Ja, was willst du denn? Werde ich noch mal eine Anfangssalve schießen eigentlich?
ich finde spannend, dass du es so sagst und so aufgreifst. Stimmt schon, die beiden Filme haben Parallelen und es ist tatsächlich sehr spannend, diese beiden Filme so nebeneinander zu schauen, im Hinblick auf diese Parallelen, die, wenn man das nicht so dezidiert täte, die einem da wahrscheinlich auch gar nicht so stark auffallen würden. Ich finde aber tatsächlich, dass dieses Fairy-Tale-Element viel stärker in Lady for a Day vorhanden ist. Und dieses Amerikaner, also amerikanische Seele, was macht USA aus? Mhm. Was gehört denn zur Kultur dazu? Das tatsächlich in State Fair so ganz stark im Vordergrund steht. Und bei Lady for a Day eher gar nicht. Also Lady for a Day würde ich, ja, okay, ist ein bisschen auch mit drin, aber Lady for a Day könntest du viel leichter in einem x-beliebigen anderen Land stattfinden lassen und es wird immer noch Sinn machen und es wäre kein ganz anderer Film. Während State Fair schon recht typisch amerikanische Elemente drin hat, die du nicht in Schweden oder Großbritannien oder was weiß ich so stattfinden lassen könntest und wo es auch direkt dann so angesprochen wird. Genau, das ist so der große Unterschied. Es wird schon so ein bisschen nach Sinnhaftigkeit und sozialem Aufstieg und irgendwie sozialem Schein vielleicht auch etwas erreichen wollen. Also das sind schon so zentrale Themen, die in beiden vorhanden sind. Wenn wir jetzt aber ein bisschen von dem Battle, welcher Film ist besser, weggehen, finde ich da eigentlich eine spannende Frage, die sich stellen lässt. Naja, okay, die werden irgendwie aufgestellt, diese Themen. Und da gibt es bestimmte Konflikte, die zumindest im Hintergrund mitschwingen. Aber so richtig aufgelöst wird das nicht? Fragezeichen oder doch?
Aber das meine ich eben, darum habe ich im Fairy Tale mehr in die, im Kontext von State Fair gesucht, vor allem im Zusammenhang des Philip Strong Buches, das wirklich eigentlich als Basis hat, die vollkommene Zeitlosigkeit von dem ruralen Raum als eine komplette Idylle eigentlich, wo man immer wieder in Verführung gebracht wird oder möglicherweise in Verführung gebracht werden könnte, von dem Großstädtischen, von dem Urbanen, was eindringt in das Rurale und das man aber eigentlich überwinden müsse. Und das ist genau die Geschichte, die hier in State Fair eigentlich im Zentrum gestellt wird, von den beiden Kindern nämlich, die beiden so jugendlich oder junge Erwachsene sind. Also zum einen eben die Margie, die auch der große Star war in dem Film, die Janet Gaynor, die wir auch schon mehrmals gesehen haben. Also Janet Gaynor ist auch die Hauptdarstellerin zum Beispiel in Seventh Heaven und in einen anderen Film, der über Ruralität und dem Urbanen handelt, nämlich Sunrise, Tale of Two Humans, A Song of Two Humans, A Song of Two Humans von Murnau. Also das ist interessant, dass in beiden Filmen so die ja doch stark, wie soll ich sagen, allegorisch funktionieren auf vielen Ebenen, oder vor allem natürlich Sunrise deutlich mehr als dieser Film hier, aber trotzdem irgendwie zusammen hier sie im Zentrum steht und sie ist der Star in diesem Film. Die Geschichte ist auch wesentlich interessanter, auch wesentlich emotionaler, muss man auch sagen. Und dem Sohn von der Familie, den Wayne Frake, den von Norman Foster gespielten Figur. Und da kann man sagen, das, was eigentlich dem Sohn passiert, nämlich, dass er hier, weil darum geht es eigentlich, die ganze Familie fährt auf die State Fair, auf so einen, wie sagt man am besten auf Deutsch, einen landwirtschaftlichen Jahrmarkt vielleicht, also eine landwirtschaftliche Messe, eine Messe vielleicht am besten, eine staatliche
also was
Messe.
Was gibt's halt? Ja, nicht. Es ist schon am ehesten Jahrmarkt.
Also, ja, aber es ist halt, landwirtschaftliche Messe ist halt auch der Ursprung, glaube ich, von dem Ganzen. Es ist, das stimmt schon, es hat diesen Jahrmarktscharakter auch drinnen, aber diese Messe, dass man sozusagen Schweine miteinander vergleicht, Säue und deren Entwicklung miteinander vergleicht und auch wer die beste Pickles gemacht hat oder sowas, das ist halt diese landwirtschaftliche Messe, was im Hintergrund steht von dem historischen gesehen jetzt. Und das Spannende ist jetzt das, dass eigentlich, was jetzt mit eben dieser Familie, was jetzt eben hier passiert mit dem Sohn der Familie, dass er sich verliebt recht rasch, genauso wie die Tochter verliebt sich auch relativ rasch in irgendeine fremde neue Gesichter. Da kann man sagen, der Sohn kommt aber zurück mit einer ganz starken Abfuhr, nämlich er hat sich sexuell ausgetobt, hat seine Jungfräulichkeit verloren und hat sich aber jetzt enttäuscht zurückgekommen, weil eigentlich diese Frau nicht mit ihm das teilt, ja. Diese Liebe. Und
aber das er ist eigentlich nicht wirklich enttäuscht, oder?
Das ist die Sache, das ist das Spannende. Er kehrt zurück, wie sagt man am besten, so eine Heldenreise und Heldinnenreise, wo die Rückkehr, das ist, dass er nun nach diesem Abenteuer verändert zurückkommt. Vielleicht hat er am Anfang das Yearning gehabt, die Sehnsucht gehabt, dass er vielleicht was anderes möchte, aber er kehrt hier zurück mit dem, mit einem letzten Bild, wo er einfach juhu, mit einem Jubelschrei, dass er vielleicht jetzt Sex hatte, ich weiß es nicht genau, aber er ist kurz enttäuscht davon, aber ist eigentlich dann wieder, wenn er zu Hause ist und wieder zu seinem Sweetheart zurückkehrt, eigentlich befreit davon, dass er hier das erlebt hat, dieses kleine Abenteuer und nun sich zurückziehen kann, nun am Land sein Glück finden wird. Und das ist die Geschichte, die im Buch für beide Kinder erzählt wird. Nur im Film wurde es umgeändert, dass eben die Janet Gaynor nicht einfach nur Sex haben darf. Das ist eigentlich die Politik, die romantische, sexuelle Politik der Zeit, geschuldet, dass eigentlich die im Buch, beide verlieren ihre Jungfräulichkeit und beide kehren zurück, um nun wieder die Ehe im Glück des Ruralen zu finden. Das ist eigentlich beim Film nicht passiert, interessanterweise, wahrscheinlich, weil es ein bisschen zu riskant war. Und dadurch ist es eine interessantere Geschichte geworden, lustigerweise.
Findest du?
Ich finde es schon, weil ich finde, die Geschichte von einer Frau, die eindeutig sich eingesperrt fühlt in diesem Raum. Die Janet Gaynor spielt das auch so wunderbar. Sie wird von ihrem, sie wird eingeführt dadurch, dass ihr Sweetheart kommt, der Harry, und er ist eindeutig, ja, ich komme, ich freue mich schon, wenn wir dann uns heiraten werden. Aber ich liebe dich schon seit wir 5 Jahre alt sind. Komm, machen wir doch was. dass er dann sagt so, ja, vielleicht machen wir nächstes Jahr, ich kann zum Stage für nicht kommen, aber vielleicht fahren wir nächstes Jahr auf eine Hochzeitsreise und fahren nach New Jersey und dann zu den Niagara-Fällen rauf und dergleichen. Also er skizziert hier wirklich mehrere Punkte eines Roadmovies. Da sagt sie, ja, vielleicht für diesen Trip würde ich mich heiraten. Das ist ein interessanter Punkt. Sie hat überhaupt kein Interesse an diesem Mann. Überhaupt kein Interesse. Und hat die ganze Zeit dieses Gefühl des Ausbruchs, dass sie hinaus möchte. Und das spürt man nirgendwo so stark wie an dieser Fahrt zur State Fair. Weil nun sitzen alle vier im Auto nach ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten und fahren zur State Fair. Es ist ein Abend, kühler Abend, wo eben man noch die sommerliche Hitze nachspürt eigentlich. Im Hintergrund geht die Sonne unter und es gibt so einen eigenartigen Moment, wo man hier eine Halbnahe hat von ihr, von der Seite, während sie hinausschaut, in der Dämmerung sieht. Und man spürt einfach ihren Schmerz, ihren Wunsch nach Veränderung, nach was anderem. Und das spürt man im ganzen Film immer wieder. Und darum ist dieses Treffen mit ihrer Liebschaft, nämlich dem von Lou Iris gespielten Peter Gilbert, einem Zeitungsmann, so viel interessanter, weil hier sie zerrissen ist von dem, dass sie, ob sie das machen möchte, ob sie wirklich ausbrechen möchte aus dem sicheren Raum oder ob sie bleibt, wo sie ist.
Aber,
und dadurch ist das, finde ich, der Ausbruch wesentlich imposanter und spannender als das Zurückkehren, weil auch das Ende, wo sie dann schon bereit war, eigentlich Sex zu haben, sie geht mit ihm dann zu seiner Wohnung und man weiß schon, gleich geht's los. Auch das hat so eine Wehmut drinnen, wo sie dann nicht mehr, wo sie sich dagegen entscheidet, wie sie dann hört, dass er schon mit vielen anderen Frauen, er will sie nicht vorstellen, anderen Männern von ihrem Zeitungswesen, weil die Leute werden dann glauben, dass sie ein Flitzchen ist, dass sie eine Loose Woman ist oder ähnliches. Und sie hat auf einmal hier ein Unbehagen spürst. Und das ist auch dieser Moment, wo eben Henry King die Kamera so positioniert, dass einfach die ganze Wohnung ist auf einmal dunkel. Ja, sie haben sich entgegen entschieden, die Wohnung ist dunkles Licht, nur ein Lichtfall, das von der Tür kommt, aus dem Gang kommt, wo sie gerade rausgehen wollen. Und sie steht an der Schwelle. Wofür soll sie sich entscheiden? Und dass sie am Schluss im Regen dann zu Pat rennt, das ist ja auch ganz imposant in der Hinsicht, wie emotional das eigentlich tatsächlich funktioniert. Also ich würde sagen, das war eine der besten Entscheidungen, die eben hier gemacht worden sind von den beiden Drehbuchautoren. Sie hatten dieses Buch von Philip Stone, das auch eigentlich von den meisten Kritik eher so, es ist ein Riesenerfolg gewesen, aber die Kritik war eigentlich sehr, hat es als ein bisschen leichte Kost gesehen, die irgendwie vollkommen romantisch verklärt, das Rurale, den ruralen Raum zu einer Zeit, wo eigentlich schon das soziale Leben viel komplexer ist natürlich zum einen und zum anderen natürlich auch, wie man mit der Depression zu kämpfen hat, mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat. Und dann kommt so ein kitschiger, ruraler Kitsch daher, ein Landeskitsch, wo man nochmal die US-amerikanische Seele an sich anschaut, am Land, wo eigentlich die richtigen US-AmerikanerInnen leben, vor allem im mittleren Westen in Iowa. Und dagegen haben wir auf einmal diesen Moment im Buch, in dem Drehbuch, was eben umgeschrieben worden ist von Paul Green, der selber sehr stark in diesem Setting arbeitet. Also ich glaube, der hat auch einen Pulitzerpreis gewonnen mit Texten, die er darüber geschrieben hat, über eben dieses ländliche Leben. Und von der Sonja Levin, die selber eine Spezialistin ist, was schon für Filmvehikel von der Star-Vehikel von der Janet Gaynor. Und das ist genau das, spürt man, dass sie gesagt haben, okay, wir können das auch nicht machen. Wie können wir nun Janet Gaynor in den Vordergrund rücken? Und das wird passiert in diesem Film. Alle anderen Figuren sind aus einer Sitcom entsprungen. Ma, Pa und dergleichen. Also Will Rogers ist lustig, natürlich, als Abel, der die ganze Zeit mit seinem Schwein übernachtet und ihm auch blöde Sprüche daherlässt, wie zum Beispiel, wer nach dem Blue Boy das gewonnen hat, sagt das sowas wie, you are now a trophy for me, but tomorrow you're a ham. Also irgendwie so ein eigenartig chemischer Witz, der hier reinkommt auch. Ha, chemisch.
Ja, das ist ein eigenartiger chemischer Witz einerseits. Ja, so kann man es nennen. Andererseits.
Ich bin ham, steht verstehst es, du? Und ich mache hammy Jokes.
Andererseits steht es ja auch. Andererseits steht es ja schon für die Vergänglichkeit des Ganzen und auch dieses, ich meine, eigentlich, die fahren ja auf die State Fair und Motto ist ja ein bisschen okay, das, was auf der State Fair passiert, bleibt irgendwo auch erstmal da und das ist eigentlich alles dafür da. Es ist temporär, ja, regelmäßig, aber temporär und es sieht einfach nur, ja, sich ein bisschen den Horizont zu erweitern und dann wieder gewappnet zu sein, den Alltag zurückzugehen und im normalen Dorfleben zu überleben, so ein bisschen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, nichts anderes passiert im Schwein. Das hatte seinen Moment im Scheinwerferlicht, ja. Alles wunderbar. Jetzt wird es aber halt zu Schinken verarbeitet. Fast ähnlich, wenn man jetzt ein bisschen zynisch wäre. Wie die Mutter, ja. Oder auch wie Apo Annie in Lady for a Day. Ja, weil da wird ja auch komplett offen gelassen, was jetzt danach noch passiert. Das wird auch gar nicht thematisiert, ist eigentlich egal. Und irgendwie auch so ein bisschen der theoretische Konflikt, okay, ist es denn eigentlich überhaupt in Ordnung, die Tochter anzulügen? Hat das nicht irgendwelche Konsequenzen? Ist es nicht irgendwie blöd, einfach nur so einen Schein vorzuleben? Wird da komplett übergangen und wir sind halt ein bisschen, es wird offen gelassen, was jetzt da passiert, aber eigentlich, ja, sobald der Abspann fertig ist, wird die wahrscheinlich wieder in ihr armes Leben als Apple Annie zurückkehren müssen und es wird wieder so sein wie vorher. Das heißt, es geht bei beiden Filmen, bei State Fair, einfach immer um das, ja, Leben hier und jetzt, das kurzweilig ist, aber auch keinen tieferen Sinn darüber irgendwie tatsächlich zeitigt. So ein bisschen. Ist das überspitzt oder?
Ich würde zwei Sachen sagen. Der Kommentar, den ich gemacht habe, über die Mutter selber, rührt dem hin, dass die Mutter fast schon. Die Mutter ist genauso interessiert an Ausbruch. Also wie du sagst, es ist ein temporärer Ausbruch. Es ist der Karneval nach Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, genau, hat ja, großer Theoretiker, Literaturwissenschaftler, hat eigentlich so den Karneval explizit, also das ist ein Moment, man darf in diesem ganz kleinen Zeitraum alle Grenzen überschreiten. Und das hat was, man könnte fast schon sagen, was Queeres. Aber gleichzeitig ist es einfach nur ein Auslassen von sozialem Druck. Das heißt, es hat auch was, ja, Systemerhaltendes. Und es gibt ein spannendes...
Ja. Okay. Mhm. Ganz kurz einhaken, was ich spannend finde, soweit ich weiß, also ich habe jetzt da kein genaues Wissen, aber soweit ich weiß, hat sich der Karneval, den wir heutzutage auch haben, aus einem alten römischen, römisch glaube ich, Brauchtum entwickelt, genau, wo 2-3 Tage so Herren und Sklaven die Rollen getauscht haben und die Sklaven dann quasi einfach mal als die Herren leben durften und ihre eigentlichen Herren so durch die Gegend jagen und also so tatsächlich, okay, aus den Rollen ausbrechen, irgendwie mal machen, was man machen will, was man im Alltag niemals machen dürfte, wofür man im Alltag einfach umgebracht werden würde. Und letzten Endes ist ja, also Lady for a Day auch genau das. Da werden die Rollen umgekehrt, beziehungsweise Apple Annie steigt in Gefilde auf, die sie sich wünscht, aber die für sie eigentlich aktuell unerreichbar sind. Also dieses Grenzen wegfallen lassen und mich ausleben und dadurch ein bestimmtes kathartisches Element in meinem Leben haben, wo ich nachher auch Kraft von zehren kann, weil das irgendwie doch als Ressource bleibt. In dem einen Fall wissen wir nicht wie lange, wahrscheinlich relativ lange. In dem anderen Fall mindestens ein Jahr bis zur nächsten State Fair. Das ist so, glaube ich, die zentrale Message oder das zentrale Take-Home-Element, das ich mir jetzt da rausnehmen will. Ich weiß nicht, ob es die zentrale Message ist, aber ja.
Ja, nein, ich verstehe, was du meinst, aber ich muss kurz nochmal zurückspringen. Das Spannende ist dieses systemhaltende Charakter und ich glaube, das systemhaltende Charakter ist ganz wichtig hier. Wir haben einfach die, die finde ich bei Lady for a Day nicht so stark ist. Lady for a Day, das ist halt, wie du sagst, von Fairy Tale, das ist Pygmalion irgendwo, zwischen Pygmalion und Cinderella eigentlich. Lustigerweise im Remake, was Capra selbst gemacht hat, 1971, wo er auch sagt, vermeintlich, dass es der bessere Film ist von den beiden, nämlich, ach mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das Remake heißt, mit Glenn Ford hat er das gemacht, müsste ich nochmal nachschauen. Pocketful of Miracle, genau, Pocketful of Miracle. Also das 1961, ich glaube, das ist sogar sein letzter Film, so 30 Jahre später macht er nochmal diesen Film, so als Abschluss seiner ganzen Karriere eigentlich. Hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen für unseren Peter Falk, das heißt, es gibt sogar, wir können leider nicht machen, er hat nicht den besten Film Oscar-Nominierung bekommen.
Nicht besten Film, ja, ich wollte gerade sagen.
das heißt, wir können nur hier darüber reden. Genau, und dort sagt sogar der Butler, er liebt Cinderella-Geschichten. I love Cinderella-Stories. Und darum macht er mit eigentlich. Das heißt, er hat mehr Charakter bekommen in diesem Remake als im Original. Das ist fast schon so ein kleiner alter Mann, der sich ganz halt freut, wenn er das sieht, dass die Apple auf einmal geschminkt ist, was ja im Originalfilm eigentlich total nicht der Fall ist. Einfach. Das heißt, dieses Cinderella-Element wird nochmal hochgespielt und hochgepusht eigentlich, könnte man fast sagen, in späteren Verfilmungen. Aber trotzdem, es ist dieses einmalige Moment im Leben fast schon, dass es dorthin führt. Und wir können jetzt fragen, ob das System haltend ist oder vielmehr eigentlich eine Umkehr bringt vom System selber. Das ist eigentlich irrsinnig spannend, eigentlich, was der Film hier macht. Aber bleiben wir ganz kurz zum System haltenden, weil ich glaube tatsächlich bei State Fair ist es eben das System haltende. Es ist genau der Sohn, der nach Hause kehrt und sich die Hörner abgestoßen hat und nun sagt, okay, passt schon wieder, nächstes Jahr. Es ist
ja, aber die Tochter nicht, bei der Tochter
ja, ich weiß, aber das ist ja das Tolle dran. Die Tochter ist die interessanteste Figur im ganzen Film deswegen. Weil alle anderen, ich habe schon gesagt, es ist eine Sitcom. Die Witze sind auch Sitcom-Niveau auch in vielen Fällen. Wir haben hier Momente, wo zum Beispiel der Brandy wird im Dings reingeleert, wo ist es mal? In Meat Pie oder sowas. Mincemeat, ja. Genau. In Mincemeat wird der Apple Cider reingeleert und der Apple Brandy. Und zuerst war es der Vater halt, der Abel, und dann macht es auch die Mutter nochmal dazu. Und schlussendlich wird deswegen ein Mann vergiftet, weil er zu viel von dem gegessen hat. Einer der Juroren.
Der hat halt einen Rausch.
Nein, nicht einen Rausch. Er hat irgendwas Stärkeres. Also er lag im Lazarett sozusagen. Also er hat Magenbeschwerden, sagen wir es so mal. Also vergiftet ist vielleicht zu hart, aber das ist dieses Niveau von Witz, was wir eigentlich hier haben. Und das ist eine Sitcom. Eine Sitcom. Wir haben hier eine Szene, wo, und das ist eine großartige Szene, wo zwei Schweine sich unterhalten miteinander. Mit Schuss gegen Schuss, wo ein Dialog entsteht, wo einfach nur eine Liebesgeschichte erzählt wird zwischen zwei Schweinen, die einfach vollkommen im Kuleshov-Effekt funktionieren. Wir haben hier ein Bild eines Schweins, was ganz normal schaut, dann ein Bild eines anderen Schweins, das ganz normal schaut, und es wird hin und her geschnitten und wir denken uns, aha, da läuft was zwischen den beiden. Ja, ja, ja. Also vollkommen absurd. Und trotzdem funktioniert das. Also es ist interessant, dass es so ein ganz basaler Witz ist eigentlich. Und in dem Kontext ist alles System erhalten. Genauso wie Sitcoms eigentlich normalerweise sind. Sitcoms sind in der Regel nichts, was eigentlich Systeme brechen, was einfach hier einen Humor erlaubt, was eigentlich Systeme überschreiten lässt, was Grenzen überschreiten lässt. Meistens sind sie System erhalten, ganz einfach. Und hier haben wir die Mutter, die Sachen sagt, dass man sich auf den Kopf greift oder sich wirklich eigentlich über dieses Leben, was sie jetzt führt, eigentlich traurig ist darüber, was das so gekommen ist und sich vollkommen zufrieden damit ist. Sie sagt tatsächlich an einer Stelle, also The most a woman can get in life. Sagt sie darüber, dass sie diese eine blöde Trophäe bekommen hat für ihre freaking Pickles und ihre Minced Meat. Dass sie diese Trophäe, die sie dafür behalten hat, wo alle anderen Frauen sich dazu verfechern, oh, ich bekomme das dieses Jahr wieder, ja, ich habe es nicht bekommen, oh nein, also sozusagen auch diese Drama. Und da soll sich nun die Janet Gaynor und ihre Figur wiederfinden. Und das will sie nicht. Auch die Mutter hat irgendwie so eine Lust an Sex und an ein bisschen Frivolität, aber nur für diesen kurzen Moment. Also es gibt einen Moment, wo sie Interesse zeigt an so einer, wie sagen wir das, so eine Tanzgruppe von Frauen, die so ganz lasziv sind, ich sag mal da am besten, nicht Striptease, aber du weißt, was ich meine, so eine Varieté halt einfach mit leicht begleitenden Frauen. Und so, oh, okay, und da gäbe es halt, na, also wenn du möchtest, können wir schon reinschauen. Also wenn du möchtest, können wir schon rein. Also natürlich auch der Will Roger, wunderbarer, charmanter Mensch einfach und bringt das gut auf den Punkt einfach. Und das ist aber genau das, ist dieses ganze Bedürfnis, dürfen hier für 3 Tagen ausgelebt werden, wenn das System im weiteren Verlauf erhalten bleibt. Und Janet Gaynor, diese Figur, entscheidet sich dagegen. Und das ist das Schöne dran. Und das ist auch das Ende mit diesem Moment, wo im Hintergrund, wenn sich die beiden in die Arme fallen, die Figur von Margie und ihr Boyfriend, die Verlobte und bald wahrscheinlich verheiratete Ehemann, der Pat, die sich in die Arme fallen und in einer Profilershot und im Hintergrund sehen wir schon dieses Plakatwand State Fair, was auch den Titelbild war des ganzen Filmes, was aber schon leicht zerrissen ist, weil durch dieses Wasser langsam sich das Plakat löst. Und das, was bleibt, ist dann die End. Und auch dieses, das hat was Interessantes eigentlich, was mitschwingt. Also all das, was eigentlich dieses Song-Text drin hat, ist, dass der Roman, der vollkommen eigentlich nur über das System haltende ist, nur diese Romantik hat, da greift dieser Film eigentlich weiter, als man denkt. Und ich würde sogar sagen, dass dein Film, der von Capra, auch nicht unbedingt so systemerhalten ist, weil er immer wieder, er ist utopisch halt einfach. Der ist nicht systemerhalten, er ist utopisch. Er ist der Wunsch, er zeigt, wie die Realität ist. Er zeigt tatsächlich den ganzen Zynismus, der reinkommt von dem Drehbuchautor, von Riskin, von Robert Riskin, der tatsächlich ab dem Moment, wo Riskin reinkommt mit Capra, auf einmal die Drehbücher wesentlich interessanter werden oder die Filme interessanter werden. Also wir haben es schon bei American Madness, glaube ich, heißt das. Ein Film über eine bankrottgehende Bank gehabt, wo wir haben es in späteren Filmen, im nächsten Jahr kommt It Happened One Night, auf einmal kommt die Politik ganz stark rein mit einem ganzen Batzen Zynismus und gleichzeitig ein Herzschlag, der das Ganze ein bisschen besser verkaufen kann, also durch Capra seinem Stil einfach so. Und der Wunsch, an das Gute im Menschen zu glauben, durch New Deal. Der Wunsch daran, dass am Schluss des Filmes der Bürgermeister von New York und der Gouverneur von New York State wahrscheinlich daherkommen und tatsächlich für Apple eine eintreten. Der Wunsch, einmal einen Tag gesehen zu werden, aber auch so, dass dann schlussendlich dies tatsächlich auch dazu führt, dass diese Menschen, die das gemacht haben, dass der Gouverneur dann doch vielleicht diese Menschen auch sehen kann wiederum, was er nicht gemacht hat davor. Dass dieser ganze Zynismus, dieser Glaube daran, dass nur weil eine Person Lumpen anhat, dass hier die Person nichts wert ist, dass das eigentlich sehr schnell umgedreht werden kann. Weil irgendwie am Anfang beginnt der Film damit, dass Apple Annie ins Hotel reinkommt und vollkommen von allen, was ist das denn für eine?
Ja.
Und dann auf einmal, die Kleider machen die Leute sozusagen, auf einmal sehen wir die Menschen dahinter. Also es ist gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das Interessante. Vito Zagario hat geschrieben mal, dass es so was Freudianisches hat, so wie ein freudianischer Fehltritt eigentlich, Fehlleistung. Dass er konstant Capra eigentlich, um seine Utopien zu präsentieren, muss er zeigen, wie der Zynismus eigentlich funktioniert. Muss er zeigen, ganz schön ist, was eigentlich hier tatsächlich ist, wie die Gesellschaft wirklich funktioniert. Mm. Und das ist, glaube ich, das Interessante an dem Film. Der Film ist ein Film des New Deals, könnte man sagen, wo eigentlich konstant dargelegt wird, dass es der Wunsch besteht nach Hoffnung. Der Wunsch besteht, dass das Leben wieder funktionieren kann für eine Gesellschaft, die komplett zerrüttet ist, nämlich die US-amerikanische Gesellschaft zu dem Zeitpunkt. Und gleichzeitig zeigt aber auch, wie es eigentlich ist. Also wir haben die Utopie, wie es sein könnte, wie es sein sollte, und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Realität, wo einfach Apple Annie durch die Massen geht, gegen den Strom, und alle ignorieren sie. Und genauso wie ihre anderen Freunde und Freundinnen, ihre Bettler-Crew eigentlich.
Also einerseits ja, ist ja schon so, andererseits, ja, keine Ahnung, also auch in dem Hotel, als die Apple Annie da reinkommt, die Bediensteten, die sind tatsächlich höflich, freundlich und ziemlich respektvoll. Ja, sie wird dann irgendwann schon rausgeschickt, aber es wird relativ wenig nach unten getreten tatsächlich. Also auch die Apple Annie und die Bettler, okay, Die haben einen anderen sozialen Status, aber irgendwie werden die ja von jedem schon so ein bisschen respektiert, dass die ja zugehören und irgendwie ihre Funktion, was auch immer die sein mag, aber irgendwie erfüllen, ja. Das heißt, es wird liebevoll mit ihnen umgegangen. Und das ist, ja, das ist, wie du sagst, ja, eigentlich utopisch irgendwie, aber dadurch halt dann auch weniger kritisch an der tatsächlichen aktuellen Gesellschaft. Weil irgendwie, ich meine, klar, wir haben es hier mit einem Deus ex, was ist das lateinische Wort für Bürgermeister, Magister Urbis oder sowas zu tun. Ja, ich werde es nachher googeln. Genau, aber also das heißt, die sind ja alles super nette Menschen, die das Herz am richtigen Fleck haben und die sich relativ leicht von dieser Menschlichkeit, das ist tatsächlich auch das Schöne, was diesen Film bewegend macht, die sich dann davon eben bewegen lassen und sehen, okay, das Menschliche ist das, was hier zählt. Also Apple Annie ist eben ein Mensch und die hat genauso wie alle anderen auch ein Anrecht auf glücklich sein und keine Ahnung. Und das geben wir jetzt einfach, weil das, ja, erkennen wir an und das ist das einzig Richtige zu tun. Das heißt, dieses zutiefst humanistische Anerkennen, dass alle Menschen irgendwie gleich sind und irgendwo schwingt ja auch mit, naja, die Apple Annie, die war früher mal tatsächlich irgendwie reich, adlig, was auch immer. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das erwähnt wird, aber es wird irgendwann kurz erwähnt. Also es kann jeden treffen und irgendwie trifft sie ja keine Schuld. Also das schwingt schon ständig mit und das wird eigentlich nie so richtig angezweifelt. Also deswegen gebe ich dir recht, dass der Film hier, ich weiß nicht, ob ich systemerhaltend sagen würde, aber er ist auch nicht systemkritisch, weil das, was hier präsentiert wird, ist ein System, das ja eigentlich ziemlich gut funktioniert und an der Oberfläche halt vielleicht ein bisschen ungerecht ist, aber eigentlich, wenn du das dann ja ein bisschen bohrst und zu erproben versuchst, diese Ungerechtigkeit relativ schnell dann, ja, wie soll ich sagen, diffundiert, ja, also nicht mehr da ist.
Ich glaube, wir sind halt einfach hier ähnlich wie beim René Clair-Film, den wir vor einiger Zeit gemacht haben, das war Anula Liberté. Das ist einfach Utopie einfach. Das ist einfach der Wunsch.
Oder ein Fairy Tale halt.
Das ja, ist ein Fairy Tale. Nein, warte. Ich glaube, Fairy Tale geht zu wenig weit, weil Fairy Tale würde eben nicht eine Szene drin haben, würde nicht soziokulturelle Realitäten darlegen. Und ich glaube, soziokulturelle Realitäten werden hier durchaus angesprochen. Also wir müssen schon sagen, also du hast es schon gut auf den Punkt gebracht, Annie Apple das ist wahrscheinlich von der Annie, die Mutter, hat eben durchaus was erreicht. Es war kultiviert in irgendeiner Hinsicht. Ich glaube, adlig würden wir ausschließen, weil wir halt in den USA uns bewegen, dass wir ein bisschen...
Ja, okay.
Aber sie muss irgendwie aus dem kulturellen Kontext kommen. Sie ist zu wortgewandt, sie ist zu schreibt zu gut, zu klug, eigentlich könnte man sagen. Und was vor allem ist, sie kann sich relativ rasch in diesem neuen Duktus wiederfinden. Und wir können aber auch sagen, dass auch diese Momente, es sind so kleine Momente, wie zum Beispiel, dass sie hier einfach, dass er einfach die Chance hatte, ihre Tochter in Spanien zu nach Spanien zu schicken, damit sie dort lebt, lernt und dort eigentlich ihr Leben beginnt. Das ist doch sicherlich ein Zeichen davon, dass sie eigentlich einer höheren Schicht ursprünglich kam und dass sie auch deshalb auch ein Mitgrund ist, warum sie eigentlich hier kein Geld hat, weil sie auch kommt, dass sie das rüberschickt. Aber genauso natürlich, wenn sie das, ihr Moment, wo sie das darlegt, wunderbar inszeniert eigentlich, muss man sagen, wo wir einfach noch nicht sicher sind, dass was die Situation ist, dass sie langsam sich da hinsetzt mit diesem Papier, was sie gerade geholt hat vom Hotel und dass sie eigentlich sehr subtil wird hier darauf hingewiesen langsam, dass es sich irgendwie hier um eine Tochter handelt, dass sie was sie eigentlich macht, dass sie hier vortäuscht und währenddessen lässt sie einfach ihre Schallplatte spielen und die Nachbarschaft beginnt halt, genau. Wir lieben ihre Musik. Sie ist gebildet gewesen, sie hat einen kulturellen Hintergrund und ist aber irgendwo runtergefallen. Und ich glaube, man muss hier dazu sagen, da gibt es einen Grund, ziemlich eindeutig. Da ist eine Schwangerschaft passiert, out of wedlock. Und ich glaube, das ist der Grund hier einfach. Es wird ein paar Mal so angedeutet. Das ist auch eine Sache, die ein, zwei Jahre später mit Hays Code auf keinen Fall mehr passieren könnte. Wir sind auf dem Pre-Code. Pre-Code kann man noch sagen, das ist eine Schwangerschaft ohne Wedlock. Und ich glaube schon, dass es ein Grund wäre, hier abzusteigen.
Ja, also okay, das ist eine gar nicht so unplausible Theorie. Aber was man dadurch dann nicht erklären kann, ist, also wieso ist die Tochter denn immer noch in diesen gesellschaftlichen hohen Kreisen? Wieso weiß dir nichts von dem Abstieg?
Ich glaube, sie ist nicht in den großen Kreisen. Ich glaube, sie ist einfach ganz früh in eine katholisch, vermute ich mal, also im Remake wird es nämlich ganz genau gesagt, ich habe das Remake nämlich danach gesehen, darum kann ich, also ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe die erste Stunde ungefähr geschaut, da wird es ganz gesagt, dass es in einer Covenant, also so ein Kloster geschickt worden ist zur Dings, ich schätze mal, da gibt es irgendwie einen netten Priester, Pastor, was auch immer gewesen ist, wo es eine Verbindung zum Katholizismus. Ich glaube, das wird im Remake, wie ich dann noch klarer gemacht, auch muss sagen, ich weiß nicht, wie es hier, wird es nicht gar nicht dargelegt, irgendwas Religiöses. Und es ist ein bisschen eigenartig, man hat schon recht, ein bisschen Fairy Tale, das stimmt schon, aber ich kann mir schon ein bisschen Headcanon machen, dass es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hat, dass sie ihre Tochter hinschickt und das aber nur aus einer Charity-Aktion her und dass sie aber dann noch keinen Kontakt mit ihrer Tochter mehr haben kann eigentlich dadurch. Oder sie eine entfernte Verwandte dort hat zum Beispiel, die das akzeptiert, was auch immer sein mag. Ich kann es nicht nur mir beschreiben. Und ich würde da auch noch den Punkt nochmal hervorheben, du hast so abgetan, so ja, die Hotelangestellten, die machen mit, aber die sind alle angewidert von ihr. Die sind doch alle angewidert von der Frau in Lumpen. Und all diese Blicke, das ist ein Blickregime. Der Moment, wo sie reinkommt, das sind alle, drehen sich um sich, was ist denn
die anderen Gäste?
Sie bleiben höflich, das stimmt. Und es, wie gesagt, es ist immer so schwierig, weil da vermengen sich jetzt langsam dann die Bilder, die Momente. Aber ich weiß, dass in einer der beiden Fassungen auf jeden Fall, nämlich der neueren, ich weiß nicht, ob es im alten auch der Fall ist, der Hotelleiter auf das richtig unangenehm findet, dass sie ihn angreift, auch irgendwie. Und auch selbst wenn sie sich bei ihm bedankt. Und das ist es halt die Sache. Irgendwie ist hier schon, also du hast schon recht, es ist ein bisschen zu nett dargestellt für, wenn man es ja gerade vergleicht mit unserem letzten Gespräch zur Depression und Filmen, in der Depression in Great Depression gemacht worden sind, nämlich in vor allem dem I'm a Future for Jenga, dass hier das natürlich wesentlich moderater passiert, aber hier ist trotzdem, es bleibt durchaus vorhanden mit eben diesem dieser Gleichzeitigkeit, diesem Capra-esken, Riskin-esken Wunsch nach besserem Leben, nach Möglichkeiten, nach Utopie, nach Bildern, die wir brauchen, um zu zeigen, dass Menschlichkeit oder das Erkennen von Menschlichkeit noch existieren, dass es die Möglichkeit gibt, dass Politik, die, wenn sie eben einmal so eine Geschichte hören, doch anders funktionieren könnte. Dieser Wunsch, dass dieser ganze Zynismus, den wir im alltäglichen Leben haben, hier überwunden werden kann. Und das geht aber nur dann, wenn man den Zynismus zumindest andeutet oder darlegt. Und ich glaube schon, dass es genug soziokulturelle Realitäten mitschwingen, gerade in der Unterschicht und da was da passiert, um das zu machen eigentlich. Genau. Ja, ich würde mal sagen, wir tun mal unsere Hüllen fallen lassen, nachdem wir überhaupt nicht die Hüllen aufgesetzt haben, unsere Masken aufgesetzt haben. Also zumindest würde ich mal sagen, weder ich ganz empathisch nur für meinen Film gesprochen, noch du hast es getan. Welcher hat dir denn eigentlich besser gefallen?
Mir hat tatsächlich Lady for a Day besser gefallen. Ich meine, also mir gefällt jetzt Date Fair auch ein bisschen besser, nachdem ich dich so darüber positiv, ich will jetzt nicht schwadronieren, habe gehört sagen, aber also positiv drüber reden habe hören. Also da kommen schon noch mehr Aspekte auf, die mir ursprünglich nicht vielleicht direkt bewusst waren. Aber grundsätzlich hat mich Lady for a Day einfach ein bisschen mehr bewegt und auch emotional mitgenommen. Und das rechne ich ihm recht hoch an. State Fair, ja, ist nett, aber stimmt schon. Es ist eigentlich zum sehr großen Teil in einem oberflächlichen, in Anführungszeichen, Sitcom-Bereich. Ja, das ist eigentlich ganz gut getroffen. Und das finde ich halt bei weitem nicht so interessant. Klar, Lady for a Day ist auch Utopie und Fairy Tale und das sind Bereiche, die ich schon spannend, aber vielleicht auch, also hätte man vielleicht auch einen anderen, kritischeren Realitätsbezug noch mit reingeben können, aber die Szene, wo also eben dieses Deus Ex, was habe ich gesagt, Magister Urbis, also diese Szene, wo es dann doch gerettet wird und sie dann Tränen in den Augen hat und also das ist einfach super schön anzusehen. Ja. Es ist einfach wirklich sehr schön gemacht und sehr emotional bewegend und das finde ich toll und deswegen eindeutig Lady for a Day, der bessere Film von den beiden.
Ja, ich meine, es ist halt wie ich genau das, was das Capra-esque bezeichnet tatsächlich. Also das, was Riskin und Capra zusammen entdeckt haben hier und was Capra dann auch teilweise alleine weitermacht in seinen Klassiker wie jetzt A Wonderful Life und dergleichen, das ist ja genau das. Das ist dieser Moment, wo die Briefe kommen an, also ist das Brief? Nein, die Moment, das Miss Goes to Washington, wo einfach hier er alles vor, wo er versucht, die, ach, wie sagen wir, diese, ach, wie heißt denn das? Ach, mein Gott. wo man die ganze Zeit redet, wie ein Podcast also. Nein. wo man, wenn man nicht den Floor hergibt bei einer politischen, bei einem Senatssitzung oder sowas, bei einem Kongress, da gibt es einen Begriff, Filibustering.
Filibustering, ich wollte gerade sagen.
Dass dieser Moment, wie Jim Stewart sich da aufopfert, das ist auch genau das, ist dieser Wunsch, dass dieser ganze Zynismus, diese ganze Realität doch anders auch funktionieren könnte. Und genauso wie bei Jimmy Stewart in This Wonderful Life, dieser Wunsch, dass es doch anders gehen könnte, dass es doch irgendwie hier, wie auch das Gute im Menschen sehen können. Und das ist genau das, was hier wir genauso haben. Und ich muss sagen, es gibt eine Kritik, die ich im Film schon machen würde, was man schon an dem Posters absehen kann. Apple Annie ist in der Hinsicht, wie wichtig sie ist für den Film, überraschend zweit- bis drittrangig. Nämlich was hier im Zentrum steht eigentlich, wenn man Szene für Szene nimmt. Ab dem Moment, wo sie möglicherweise eine Dame der High Society sein könnte, also in dem Kostüm, was sich herumgeht, ist ihr Charakter stark reduziert. Wir haben Momente, die wirklich stark noch funktionieren, wenn sie Angst hat um ihre Tochter. Und das ist noch immer toll. Also das sind wirklich schöne Momente. Und wir haben auch diesen Moment, wie du sagst, wo am Schluss Tränen in den Augen der Bürgermeister kommt. Aber eigentlich ist der Film ein Film von Dave the Dude. Mm. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich, weil es die Hauptdarstellerin, die wir auch noch gar nicht genannt haben, die 75-jährige Hauptdarstellerin, die vor allem aus dem Theater kommt, eigentlich, das ist Mary Robson, die ist auch total toll eigentlich in der Rolle. Gerade als alte, schrille Frau und die das Grand Dame zeigt sie eine Würde, die sehr leise ist, aber viele Szenen lassen das nicht zu, dass sie wirklich... Der Film, während State Fair eine Sau hat, ist Lady for Day sau komisch, das muss man auch noch ansprechen. Und ich würde sagen...
super.
Ich weiß, super. Danke. Und ich würde sagen, und das Problem ist ja das, dass all das, was eben dieser wunderbare Humor ist, das sind alles Momente, wo sie eigentlich keine Rolle spielt. Oder nicht mehr eine Rolle spielt, wenn sie nicht mehr Apple Annie ist, sondern diese High Society Dame ist. Weil als Apple Annie durfte sie mitmachen mit dem boshaften Schmäh und Scherz, aber wo es dann darum geht, dieses Spiel zu machen, der Kostümierung und dergleichen, da ist sie einfach so in den Hintergrund gedrückt, während eben Dave the Dude, genauso wie der Judge und all die anderen Figuren, wie Happy zum Beispiel, jede Dialogzeile ist so lustig einfach. Es ist so ein guter Film und ich muss sagen, den Film zu schauen war einfach ein absolut Delight und das kann man halt leider bei State Fair einfach nicht so sehr sagen. State Fair ist einfach Sitcom through and through, durch und durch und es gibt aber spannende Momente mit Janet Gaynor, finde ich. Und das ist, glaube ich, auch von Henry King irgendwie, das steht schon im Text drinnen von dem Song, aber Henry King hat das so nochmal stärker rausgeholt, genauso mit den beiden Drehbuchautoren. Also Henry King ist auch so ein, der gilt zwar als Regisseur, das ist Amerikaner, und er schafft wirklich so Momente der Nostalgie, Momente des Inhalts, der Melancholie, der schmerzhafte Melancholie zu machen. Und das ist genau das, was wo der Film wirklich brilliert. Und dann geht es wieder in den Sitcom rein. Also das ist... Das, was ein bisschen schade ist eigentlich. Genau. Und ich finde eben, dass Lady for a Day, sie verliert sich irgendwie. Mary Robinson geht fast schon unter bei der, ich weiß nicht, sie ist das Herzstück des Filmes, das Herz des Filmes, aber sie geht unter mit all diesen lustigen Szenen, die einfach, wo ich mich immer freue, die eine Szene nach der anderen zu sehen, die einfach mich am Boden herumkullern haben lassen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade irgendwo, finde ich. Genau.
Ja. Ja, kann ich wenig hinzufügen, wie so oft. Ja. Ich frage mich, also wie gesagt, State Fair ist schon auch kein schlechter Film, aber ich frage mich, wieso der nominiert wurde für den besten Film. Ja. Das ist irgendwie nicht ganz so nachvollziehbar für mich, auch weil der jetzt technisch...
Ich wollte gerade sagen, technisch. Ah, ich glaube tatsächlich Technik. Also wirklich? Wir können sagen, zum einen ist der Film
also auch... Also mit der Achterbahnfahrt und so.
Nicht nur das. Also zum einen kann man sagen, ja, der Film ist einfach erfolgreich gewesen. Beide Filme waren erfolgreich, aber Lady for Day hat 600.000 eingespielt, State Fair hat 1,5 Millionen eingespielt.
Deutlich. Ja, okay, weil wir halt noch dieses, okay, stimmt schon, technisch, ja, weil wir haben das frühe Element oder das Element des frühen Kinos, das einfach um das Spektakel geht und irgendwie ein bisschen dabei sein, was ich sonst vielleicht nicht erleben kann und auch einfach das Medium als Film, als solchen irgendwie wertschätzen oder bewundern kann. Ja, okay.
Was ich mit Technik meine, hier nochmal dazu, ich meine, zum einen ist es für uns irrsinnig spannend aus alltagsgeschichtlichen Sachen, finde ich. Also wir haben hier so Techniken drinnen, die nicht filmtechnisch sind, sondern Techniken einfach, Technologien. Wie zum Beispiel das Autoradio, was einfach so im Lenkrad montiert ist, finde ich total spannend. Und auch andere Momente, wo einfach so Alltagssachen drin sind, die für uns interessant sind, aus einem historischen Blick. Aber wenn man es filmtechnisch sieht, ich finde, der Film ist spannend, weil er so intensiv mit Rückprojektionen arbeitet wie kein anderer Film, den wir bis jetzt gesehen haben. Wir können sagen, natürlich ist ein Film wie King Kong, der 2 Jahre früher rausgekommen ist, vielleicht natürlich komplexer darin, aber wir haben hier halt einen Film, der gleichzeitig extrem erfolgreich ist, der auch erfolgreichen, aber noch ein kritisch fragwürdigen Buch basiert hat, mit aber 2 Stars, also ein zweiter Punkt, den wir noch gleich ansprechen könnten, das Studiosystem. Und im State Fair, die Rückprojektionen, wir haben natürlich diese Sachen, wie du schon sagst, die Achterbahnfahrt, die auch wunderbar geschnitten ist. Wir sitzen in einer Achterbahn, wir fahren los, die Kamera ist montiert auf der Achterbahn, es wird dunkel, Schnitt, Rückprojektion. Schnitt vor, nach vorne, wir haben eine Phantom Ride, wir haben den Blick aus der Achterbahn raus. Schnitt wieder zurück zu den Protagonisten, Rückprojektion. Und so geht es wieder rein. Es ist fast schon ein unsichtbarer Schnitt von einer von den Figuren, die sich in die Achterbahn reinsetzen und dann wahrscheinlich einem Studioaufbau, Studioset und dann auf einmal eben hier so eine wunderbare Hinsicht, wie sie mit Rückprojektion arbeiten. Aber darüber hinaus, also ich war so oft, da habe ich mich gefragt, ob ich gerade eine Rückprojektion sehe oder eine Szene mit Statistinnen. Und ich kann es bis jetzt nicht sagen. Der Film ist entweder wegen der Qualität, kann man auch sagen, wir haben beide eine TCM-Videoaufnahme angeschaut, also eine Fernsehaufnahme, also die nicht schlecht war, aber sich nicht perfekt war. Aber wir haben so viele Momente gehabt, wo einfach der Hintergrund überraschend ausgewaschen war ein bisschen, was mir mehr auf Rückprojektion hinweist. Aber ich konnte es nie ganz sagen. Und wir haben auch die Frage, warum sie es dann machen würden. Aber gleichzeitig, ja, der King ist mit 2 Crews und Studio, mit Tonaufnahmen und Kameraaufnahmen hingefahren zu der Iowa State Fair und hat einfach 3 Tage lang dort Film aufgenommen. Und ich glaube, ja, das meiste ist einfach Rückprojektion, was natürlich mit so. Teilweise ist es natürlich ganz plakativ, wie zum Beispiel das Pferderennen. Das ist total plakativ, das ist immer sofort. Aber andere Sachen, ich kann es bis jetzt nicht sagen, ob das Rückprojektionen sind, die extrem geschickt waren, oder einfach Setbau. Und ich kann es einfach nicht sagen. Und die meisten Sachen, die Sets sind, waren wesentlich eindeutiger ein Setaufbau als die anderen. Und manche Rückprojektionen sind aber einfach schön gelungen. Also zum Beispiel, es gibt diese Autofahrt, die ich da so versucht habe, schön zu beschreiben, wo man eben Janet Gaynor sieht, wie sie rausschaut. Die ist wunderschön, die Rückprojektion. Und genauso gibt es den Moment, den ich, da ist mein Kopf ein bisschen explodiert, muss ich gestehen. Da geht tatsächlich die Kamera mit, die beiden, Gaynor und eben Pat, also Marge und Pat gehen durch den Wald, nächtlicher Spaziergang, zweimal machen sie das. Und hier im Hintergrund sind wir die State Fair. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Hintergrund eine Rückprojektion ist, schwarz mit Lichtern der State Fair selber. Aber das Ganze ist wirklich überraschend eine lange Kamerafahrt gewesen. Da müssen sie eine irrsinnig lange Leinwand gehabt haben, hinter sich gehabt haben, damit man das so hinbekommt. Und das meine ich, also das sind technische Spielereien, die ich wirklich beeindruckend gefunden habe für die Zeit. Und darüber hinaus, es ist einfach wie ich kenne so eine verspielte Art zur Rückprojektion gar nicht so sehr. Und das andere, ja, ich habe schon gesagt, Studiosystem. Wir haben hier neben der Tatsache, dass wir 2 Filme haben, die explizit ganz unterschiedlich funktionieren, mit der, wie sie mit den Amerikanern oder den Blick in die osmokanische Seele reinschaut oder was osmokanische Ideale sind und beides das aber tun auf ihre Weise, haben wir auch 2 Filme, die ganz unterschiedlich sind bezüglich der Hinsicht, wie das Studio und die Studiopolitik funktioniert. Der eine Film, Lady for a Day, ist ein Film, wo hier Columbia Picture damals einfach nur darauf bestanden hat, nee, das Wichtigste für uns, sagt Dr. Post mal, sind eigentlich die Drehbuchautoren. Das ist das Wichtigste fast schon. Also so Riskin wird hier stark gelobt eigentlich vom Studio Post sogar. Sogar über Capra eigentlich. Also hebt ihn über alle anderen drüber. Und er hat auch gesagt, dass Columbia Picture eigentlich für eben uns, dem Studio, wirklich nicht so bedeutsam sind, die ganzen Stars. Und entsprechend werden konstant Leute ausgeliehen von anderen Studios und dergleichen. Und das merkt man daran, dass einfach Capra wollte ganz viele andere Leute haben, die man auch ganz gut erkennen kann. Wie etwa eben, wer heißt er? William Powell. Und ich finde, dieser Schauspieler, das ist genau der, an den ich denken muss die ganze Zeit, wie ich den Film geschaut habe, der auch bei My Man Godfrey mitspielt. Und ich glaube, er spielt auch mit bei einem der Zeitungsfilme, die ich schon gesehen habe. Mir fällt gerade nicht mehr ein, welcher es war. Und der spielt, das schaut eins zu eins genauso aus wie eben der ist eigentlich geworden, ist der Ron William. Genau, Ron William ist geworden, William Powell sollte es werden. Wollte Capra haben, hat nicht bekommen, weil es ihm ausgeliehen hatte, haben sie einen Zeitdrehtranigen bekommen vom MGM oder von einem anderen Studio. Genauso die Dings sollte die Mary Dressler, natürlich die Mary Dressler. Mary Dressler, wunderbare Schauspielerin. Ich glaube, wir haben sie noch nicht in einem Film gehabt, aber großartige, alternde Filmstar, ganz untypisch, dass wir so eine Schauspielerin haben. Die soll es werden. Und eindeutig sehr blind ist, sowas von. Und dann haben wir aber Murray Robson bekommen. Und Murray Robson ist großartig. Das heißt, wir haben hier einen Film, der eindeutig gezeigt ist von dem Art und Weise, wie das Studiosystem allgemein funktioniert. Die Stars sind alle unter Verträgen bei unterschiedlichen Studios angebunden und man kann nur die ausbauen, die man ausbauen darf. Und in dem Fall haben sie Leute zwei Drehtraining bekommen, die aber perfekt funktioniert haben. Von vorne bis hinten. Schau, der Cast war großartig. Gegenüber State Fair, wo einfach Fox dann hat, ja, was sind unsere größten Stars? Na, wir machen Janet Gaynor, der größte oder zweitgrößte Star dieses Jahres, dieses richtige Publikumsmagnet. Und wir machen Will Rogers, das ist ein Schauspieler, der gerade Stern langsam sich am Firmament festmacht. Und so funktioniert der Film und ich glaube, so funktioniert auch die Politik, wer hier den Oscar bekommt oder wer hier den Oscar nominiert sind. Also, okay. Also ich würde es ganz so pragmatisch sehen. Zum einen Technik, genauso wie wir später hatten mit eben den Sachen von Gravity und so. Also ich mag Gravity sehr gerne, aber das Technische von Gravity und der Diskurs um Gravity war ganz stark geprägt von den technischen Errungenschaften. Und zum anderen das Studiosystem. Aber das sind auch, und das dritte ist Box Office. Aber das sind natürlich Spekulationen meinerseits. Ich habe tatsächlich nirgendwo diese drei Punkte gelesen, dass es zentral waren für den Oscar. Aber irgendwie wird es für mich passen eigentlich. Und dass irgendwie dieses Bombast-Kino, gerade in Bezug auf Produktionsaufwand, hier reinwirkt in der Entscheidung von Oscar, wer es bekommt, wer nominiert wird, haben wir schon oft genug gehabt in den verschiedenen Fällen. Cimarron, eine ganze Stadt wird aufgebaut. Seven Seven, ein ganzes Haus wird aufgebaut. Also das sind ja immer solche Filme, die auch irgendwie bombastisch sind, in denen sich wieder Set-Design also funktionieren. Technische Raffinesse.
Seven Seven war auch legendär.
Ja. Aber ja, ich glaube, damit können wir diese Oscar-Woche, dieses Oscar, ja, die Ausgabe eigentlich, also wir sind noch das Jahr ist noch nicht zu Ende, ruhen lassen und sagen, dass eben wie ich auch für uns beide Lady for a Day gewonnen hat. Und nächstes Mal werden wir dann doch die Elemente von dem, was wir heute hatten, das Melodramatische auch hochpreisen lassen, indem wir uns zwei Filme zuwenden, die doch stark melodramatisch sind, nämlich Smiling Through von Sidney Franklin und The Private Life of Henry VIII von Alexander Korda, ein Regisseur, der emigriert ist aus Österreich-Ungarn und entsprechend auch lange Zeit im österreichischen Stummfilm tätig war. Das heißt, für mich natürlich sehr spannend eigentlich. Aber wenn ihr uns natürlich weitere Informationen bringt oder Spekulationen bringen wollt, warum ihr glaubt, dass State Fair hier nominiert war und die Nominierten dabei waren, wie können sie uns denn erreichen, um solche Sachen, unsere Überlegungen, solche Verschwörungstheorien aufzustellen?
Du fragst mich immer Sachen selbst da. Aber grundsätzlich kann man uns relativ leicht erreichen. Und zwar, indem man uns einfach eine gute alte Mail schreibt an, das weiß ich nicht, oscarmussreden@gmail.com.
Perfekt. Du bist
vor
dir geworden.
Ja. Oder ihr geht einfach auf die ehemals als Twitter, aktuell als X bekannte Plattform und gebt da @oscar_wir ein. Da findet ihr auch unseren Account. Ihr könnt uns folgen, könnt unsere Posts liken oder mit uns interagieren oder auch eine persönliche Nachricht schicken. Wenn das euer Ding ist, tut das gerne. Wir sind darüber hinaus auch auf... Warte, sind wir... Mit Oscar, wir müssen reden auf Facebook.
Ja, du bist unser Social Media Account, musst du es auch wissen. Das ist nicht. Noch nicht, vielleicht bald. Wir müssen noch.
Nee, genau. Also Social Facebook, Media ja, brauchst du nicht. Lieber TikTok als Facebook. Okay. Also Facebook sind wir nicht vorhanden, aber bald YouTube.
Das hast du gesagt.
Auf jeden Fall, aber. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, genau, YouTube, da sind wir. Da könnt ihr auch unsere Podcasts hören oder anschauen, wenn ihr die liebevoll von uns gestalteten Plakate gerne sehen mögt. Ja, auch da könnt ihr uns einen Daumen hoch oder Daumen runter da lassen und mit uns interagieren. Letzten Endes sind wir auf Anchor beheimatet, das gehört zu Spotify dazu, sind also über Anchor oder über jeden Podcast-Catcher oder RSS-Feed eurer Wahl recht gut empfangbar, sodass ihr jede Folge brühwarm genießen könnt und dann auch mit uns interagieren könnt. Selbst da habe ich was vergessen.
Nein, aber ich muss ein Geständnis machen, Patrick.
Oh.
Die Plakate sind nicht von uns gestaltet. Ich habe diese historischen Plakate. Hast du eben gedacht, dass ich sie selbst gemacht habe? Es tut mir leid, Patrick.
ich dachte, du... warte, jetzt muss ich kurz nachschauen. Ehrlich?
Also wie ich die Plakate, die Filmposter sind natürlich nicht von mir. Was meinst du? Was ist das Logo oder was?
Ja, natürlich nicht, aber du bist doch, also zumindest bei der Kino-Couch, unserem Geschwister-Podcast, die Werbung, da hast du ja so wunderschöne
Spielereien. Ja, das habe ich beim Kino-Couch, habe ich das aber leider nicht bei Oscar-Couch.
Free. Aber doch, ich finde jetzt sicherlich ein Beispiel.
Riveting Cinema. Na gut, bis dahin. Ciao, Leute.
Ja, okay. Du, also die Plakate, da sind immer zwei Plakate wunderschön nebeneinander gestellt. Und dann, okay, ich komme nicht mehr raus. Ja, gut. So, Leute, wunderschön war's. Schönen Nachmittag, falls ihr in München seid. Dann geht, nicht aufs Oktoberfest, weil wenn ihr das hört, wird es schon vorbei sein. Aber auf die nächste State Fair. Ich habe gehört, die Alaska State Fair soll legendär sein. Und ja, es steht auch auf meiner Bucketlist, da nochmal irgendwann hinzugehen, einmal in meinem Leben zumindest. Da gibt es nämlich auch einen Wettbewerb mit dem größten Kürbis, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, Alaska, wirklich spannend.
Ja, das ist immer, ich glaube Anfang September ist das, wahrscheinlich war es jetzt vor kurzem erst. Mhm. Oder Anfang Oktober, ich weiß nicht.
Hast du dich den Livestream angeschaut?
Könnte man, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ich habe das aber nicht getan, nein. Ich würde da gerne irgendwann persönlich hingehen. Also so ganzen Sachen mit Rückprojektionen und so, nee, ist nicht für mich. Ich muss direkt vor Ort sein.
Genau, du kannst so eine Zoom-Call machen und das einfach hinter dich projizieren einfach.
Ja, genau. Vielleicht eine Idee für die Zukunft, für unseren nächsten Podcast. Ja.
Tschüss, würde ich sagen.
Howdy, see you at the next state fair.
Hey, wait a minute, you guys. And where do you think you're going?
We're returning to the business of making a living, if it's just the same to you.
So you think you're through, huh? What about that husband she's supposed to have?
Husband?
The Honorable E. Worthington Manville. Who's going to dig him up?
Gee, I forgot all about the husband. Listen, Missouri, go back in there and tell her to take care of that herself.
That's a brilliant idea. And who's she gonna get? One of her panhandler friends?
He got her this apartment and a flock of clothes, didn't he? What more do you want? You can take care of that.
Oh, I can I? That's very sweet of you. Whose idea was this anyway? I'm only a kibitzer in this thing. Now you want to turn the whole business over to me? Well, you got another guest coming. I like Annie just as well as anybody. If you guys are gonna walk out and leave her flat, I'm going too. I'm a sucker if I'm going to be left holding the bag.
Do you want the dude to give up his business?
Well, I got a nightclub needs looking after.
You mean that comical hole in the wall? Don't make me laugh.
If I could make you laugh, I'd go out and get drunk.
You couldn't make a hyena laugh.
Hey, wait a minute. What do you mean talking to her like that? Stop arguing and let's do something. If we got to dig up a husband for Annie, let's do it and get it over with.
Yeah, now you got to dig up a husband for her. Where are you going to get a husband just like that?
What about you, Happy?
Me?
Oh, that's a swell idea. I think you'd be just precious.
That's a wonderful idea. There's just one thing stands in the way. I've got a wife that's very fussy. She don't like for me to go around marrying people. I know how unreasonable that must sound to you, but she's very funny that way.
Idee, das mythologische Ansuchen des ursamkanischen Raumes und vor allem des ruralen ursamkanischen Raumes. Das heißt, in beiden Filmen geht es eigentlich wirklich um ein Mikro, was rumfällt.
Das war jetzt, da ist irgendwie, hast du zu viel Apple Brandy getrunken oder was?
Das Mikro vielleicht. Es ist rumgetorkelt vom Oktoberfest. In beiden Filmen